Agri-Dispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 38.
So, letzte Woche waren wir ein bisschen verspätet, jetzt schaffen wir es pünktlich, es ist Ostern. Wir wünschen euch jetzt schon frohe Feiertage, frohe Ostern und wir versuchen die Folge ein bisschen früher rauszubringen, dass man vielleicht auf der Heimfahrt schon das Update bekommt oder wenn nicht, dann eben wieder zum Start der nächsten Woche.
Genau, wir hatten uns vorgenommen, eben eine kurze, knackige Osterfolge zu machen. Jetzt bei der Durchsicht haben wir gesehen, es passiert schon wieder so viel. Mal schauen, wie schnell wir durchkommen. Starten wir. Und zwar mit dem Klassiker Strom- und Gaspreise. Und da gab es tatsächlich in den letzten zwei Wochen ein bisschen Bewegung und ja, aus Verbrauchersicht in die falsche Richtung. Die Terminmärkte zeigen wieder nach oben. Beim Strompreis liegen wir jetzt bei knapp 150 Euro pro Megawattstunde für Lieferung für das Jahr 2024. Und beim Gas liegen wir jetzt wieder über 60 Euro pro Megawattstunde. Und das ist natürlich dann auch ein Einflussfaktor für den Strompreis. Das ist ein Grund, warum er nach oben gegangen ist. Ein anderer Grund ist, dass auch der CO2-Preis wieder angestiegen ist. Und da liegen wir jetzt bei knapp 100 Euro.
Gas ist um 10 Euro jetzt hochgegangen, oder? So circa.
Ja, in etwa genau in dem Zeitraum. Also wir lagen schon bei 50 Euro pro Megawattstunde für das Jahr 2024. Wir hatten ja auch ein bisschen in die Zukunft geschaut, Richtung 2026, 2027. Da lagen wir ja schon bei knapp über 30 Euro. Ist jetzt auch wieder ein bisschen angestiegen. Aber genau, grob 10 Euro wieder nach oben auf den Terminmärkten. Aber man sieht, es ist momentan sehr, sehr dynamisch. Also hier eine genaue Prognose zu machen, wo wir nächstes Jahr sind, ist weiterhin schwierig. Also früher ist das immer so um 1-2 Euro vielleicht mal geschwankt und dann hat man schon genauer hingeschaut. Jetzt sind 10 Euro pro Megawattstunde Schwankung schon fast normal.
Ergänzend, der Speicherstand, der Gasspeicher, der ist relativ konstant geblieben die letzten 14 Tage. Es ist wieder frostiger oder kühler geworden und wir sind bei circa 64%. Es wird also weder eingespeist noch ausgespeist.
Ja, es ist wirklich ziemlich kalt. Da kann man schon fast zufrieden sein, wenn der Speicher nicht weiter entleert wird. Gut, was waren die Aufreger der letzten zwei Wochen oder letzten 10 Tage? Ganz viel natürlich zum Thema Verbrenner aus. Genau, ging ja wirklich tagtäglich durch die Medien. Endlich gibt es eine Einigung, aber ich denke, darüber wurde schon genug berichtet. Deswegen nur in aller Kürze, es gibt ein Zwischenziel für 2030, dass alle neu zugelassenen Autos in dem Jahr dann 55% weniger CO2 ausstoßen müssen als jetzt noch im Jahr 2021. Auch dieses Ziel ist natürlich sehr ambitioniert und natürlich nur zu erreichen, wenn eine entsprechend hohe Quote an Elektroautos bis dahin in den Flotten zu vermerken ist. Und 2035, ja, das war ja das Jahr, worüber gestritten wurde, Verbrenner aus oder nicht. Und jetzt ist es so, Verbrenner dürften noch weiter zugelassen werden, wenn dafür gesorgt wird, dass sie ausschließlich mit E-Fuels dann betrieben werden. Wie das genau geregelt wird, kommt dann noch.
Für einen weiteren Aufreger hat der Koalitionsausschuss gesorgt. Der hat relativ lange getagt, über 30 Stunden, und ist dann mit ein paar Punkten auch für die Energiewirtschaft relevant zu Ende gegangen. Wir wollen hier auf drei eingehen. Das erste ist die Novellierung des Klimaschutzgesetzes. Das Klimaschutzgesetz schreibt jährliche Einsparziele für die einzelnen Sektoren in Deutschland vor. Und das wird auch jährlich kontrolliert. Das Uber, das Umweltbundesamt, schreibt dann aus, wie viele THG-Emissionen eingespart wurden. Das hatten wir letzte Folge ja. Die hatten sie veröffentlicht. Und dann wird geschaut, welche Sektor haben ihre Ziele nicht erreicht. Und bisher war es so, wenn die Sektoren die Ziele nicht erreicht haben, musste das Ministerium im selben Jahr ein Klimaschutz-Sofortprogramm aussetzen, in dem es Maßnahmen definiert, die dann zu einer Zielerreichung in den Folgejahren führen. Diese Regelung wird jetzt aufgeweicht. Es gibt weiterhin die Sektorziele, aber dieser Kontrollmechanismus ist nicht mehr so scharf. Also die Zahlen werden weiterhin veröffentlicht. Aber wenn ein Sektor die Ziele erreicht, heißt es nicht automatisch, dass das Ministerium dann auch ein Maßnahmenprogramm vorlegen muss. Erst im zweiten Jahr, wenn in Deutschland in Summe die Einsparziele über alle Sektoren hinweg nicht erreicht werden, muss die Bundesregierung tätig werden. Stattdessen ist es jetzt so, dass Regierungen im ersten Jahr ihrer Legislaturperiode ein umfassendes Klimaschutzprogramm vorlegen sollen.
Genau, also in dem Sinne, glaube ich, war es kein Aufreger, weil es war ja auch schon im Koalitionsvertrag so vereinbart, dass hier diese Sektorziele und deren Überprüfung beziehungsweise diese Sofortmaßnahmen dann abgeschafft werden sollen. Und genau, in der Szene gibt es ja auch einige Argumente dafür, dass man dafür sorgt, dass insgesamt die kosteneffizientesten Maßnahmen umgesetzt werden. Andererseits natürlich sagen viele, insbesondere auf den Hinblick des Verkehrssektors, dass hier tatsächlich dann zu wenig getan wird. Absolut müssen wir ja überall runter und man darf in bestimmten Sektoren auch einfach nicht zu spät anfangen, weil sonst die Transformationsgeschwindigkeit nicht ausreicht. Also wurde hart diskutiert. Konkrete Maßnahmen gab es auch im Verkehrssektor. Genau da, glaube ich, ja, war es als Aufreger zu verzeichnen, dass jetzt eben auch beschlossen wurde, dass bestimmte Autobahnprojekte beschleunigt und vorangebracht werden sollen. Als Kompensation soll hier dann verpflichtend Photovoltaik an diesen Stellen daneben ausgebaut werden. Und ja, Verkehrssektor ist Sorgenkind und hier soll jetzt eben durch eine Erhöhung der Lkw-Maut dann Geld in die Kassen fließen, das dann größtenteils dann in die Bahnstrecken auch geflossen oder gesteckt werden soll. Also Stärkung des Bahnverkehrs, das wird nicht ganz reichen, da wird man noch ein bisschen mehr Geld brauchen. Also Stärkung, Schiene, aber trotzdem auch noch Ausbau der Autobahn. Dann aber wenigstens diesen Ausbauprojekte nutzen, um dort Photovoltaik voranzubringen. Und ja, wenn wir schon bei Bauprojekten sind, Windflächen sollen einfacher ausgewiesen werden können. Ich glaube, das ist noch nicht genau definiert, was da jetzt konkret die Maßnahme ist, die jetzt in diesen 30 Stunden Zusammensitzen entstanden ist.
Als drittes Thema haben wir das Gebäudeenergiegesetz dabei. Auch ein großer Aufreger der letzten Wochen. Jetzt ist der Entwurf veröffentlicht und auch schon an die Verbände verschickt. Wir packen den Link mal in die Shownotes. Das Gesetz beinhaltet nach wie vor den Kern, dass ab 2024 neu eingebaute Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Und das heißt jetzt nach diesem Kompromiss auch, dass mehr Technologien möglich sind, diese 65% zu erfüllen. Wir hatten ja vor 2 Folgen, glaube ich, schon mal die Auflistung der Technologien, die das BMWK vorschlägt. Da hatten wir bei Neubau und Bestandsbau die Lösungen Wärmenetz, elektrische Wärmepumpe und Stromdirektheizung. Und jetzt kommen noch hinzu die Hybridheizung, falls im Winter Heizlastspitzen nicht nur von den elektrischen Lösungen gedeckt werden können, können auch jetzt noch Öl- und Gasheizung mit integriert werden. Und außerdem gehen noch Solarthermieanlagen und Wasserstoffheizungen. Bei Wasserstoffheizung ist es wichtig, dass auch hier 65% blauer bzw. grüner Wasserstoff sein müssen.
Genau, also vielleicht auch nochmal zur Betonung, ganz klar, du hast es am Anfang gesagt, wenn neue Heizungen eingebaut werden, also niemand muss im nächsten Jahr seine Heizung rausreißen und gegen eine der genannten Technologien austauschen, sondern entweder er baut neu, dann braucht er eine dieser Technologien nehmen oder die Heizung geht kaputt und er braucht eine neue, dann muss er sozusagen eins dieser Technologien wählen. Und dort gibt es natürlich dann noch spezifische Regeln. Das beste Beispiel ist, wenn klar ist, dass ein Wärmenetz in die Region gelegt wird, dass das klar verbindlich kommuniziert wird vom Fernwärmenetzbetreiber, dann darf man auch nochmal übergangsweise eine Gasheizung einbauen, weil ja dann eigentlich die in vielen Klimaszenarien wichtige Option Wärmenetz kommt, was systemisch ja auch sehr hilfreich ist. Da muss man jetzt nicht noch auf Teufel komm raus eine Wärmepumpe einbauen zum Beispiel, sondern da hat man entsprechende Übergangsfristen. Und im Bestand gibt es ja noch weitere Optionen.
Richtig, im Bestand hat man auch die Möglichkeit, Biomasseheizungen oder auch Gasheizungen, die mit Biomethan oder biogenem Flüssiggas betrieben werden, einzubauen. Zu den Übergangsfristen, genau, die wurden auch in dem Kompromiss jetzt nochmal verlängert. Um soziale Härtefälle auszuschließen, soll die Bundesförderung effiziente Gebäude neu aufgesetzt werden. Sozial verträglich, hier soll einiges an Geld fließen. Und dieses Geld kommt aus dem Klima- und Transformationsfonds.
Ja, nicht ganz neu. Schon länger wird darauf gewartet, und zwar auf die Novellierung zum Energieeffizienzgesetz. Hier gibt es ja Vorgaben aus der EU, entsprechende Verschärfungen. Und das soll jetzt in nationales Recht gegossen werden. Und hier soll der erste Text jetzt im April ins Kabinett kommen. Und da gibt es schon einige Punkte, die es in sich haben. Also hier wird jetzt ganz konkret vorgegeben, dass der Endenergieverbrauch sinken muss. Also nicht nur als solches die Effizienz. Das heißt vielleicht auch mit mehr Output, mit etwas weniger Input, in Summe vielleicht absolut dann doch höherer Verbrauch, das soll nicht mehr möglich sein, sondern insgesamt soll der Verbrauch runter bis 2030 um knapp 27%, 26,5% genau genommen, und dann bis 2045 wird eine Reduktion um 57% des Endenergieverbrauchs angestrebt. Das liegt in der Größenordnung, was auch die typischen Klimaschutzszenarien so zeigen, aber ist natürlich dann für insbesondere Wirtschaft schon eine Herausforderung. Wir wissen alle, Effizienzpotenziale sind vorhanden, aber diese Vorgabe Richtung absoluter Reduktion ist natürlich jetzt eine Verschärfung.
Ein kleines Detail, also bis 2030 ist dieses Ziel rechtlich bindend und bis 2045 ist eben, genau wie du gesagt hast, das Wording angestrebt im Gesetzestext, also dass hier dieses Ziel nicht ganz so hart interpretiert werden muss. Wenn man genauer reinschaut, was das jetzt bedeutet in der Umsetzungsebene, im ersten Entwurf gab es noch die Pflicht zur Abwärmenutzung. Diese wurde etwas aufgeweicht. Nichtsdestotrotz steht drinnen, dass Unternehmen verpflichtet sind, ihre entstehende Abwärme nach dem Stand der Technik zu vermeiden und die anfallende Abwärme auf den Anteil der technisch unvermeidbaren Abwärme zu reduzieren. Und hier ist jetzt eben die Frage, was bedeutet Stand der Technik? Hier ist noch ein etwas Interpretationsspielraum. Rechenzentren sollen nur noch Ökostrom beziehen, nicht wie im ersten Entwurf ab 2025, sondern jetzt ab 2027. Das wurde etwas nach hinten verschoben. Und auch, was bei Unternehmen jetzt schon greift durch die NCMIMAF-Verordnung, das soll jetzt auch gesetzlich festgelegt werden. Im ersten Entwurf stand auch eine Pflicht zur Umsetzung der Effizienzmaßnahmen drinnen. Die steht jetzt nicht mehr so drinnen. Was drinnen steht, ist, dass Unternehmen, die in Summe mehr als 2,5 Gigawattstunden verbrauchen, verpflichtet sind, alle sich als wirtschaftlich erwiesene Effizienzmaßnahmen spätestens innerhalb von 3 Jahren nicht umzusetzen, sondern sie müssen dafür durchführbare Pläne erstellen und veröffentlichen. Also hier der Switch von Pflicht zur Umsetzung hin zur Pflicht zur Erstellung von Umsetzungsplänen.
Also eher eine Abschwächung. Okay. Aus der EU gab es auch News, die aus deutscher Sicht lang erwartet wurden und bis jetzt kritisch diskutiert, und zwar zum Thema Wasserstoff. Das Ganze läuft zwar unter der 4. Gasmarktreform, aber wir wissen ja, dass Gas, was zukünftig durch unsere Leitung fließen soll, soll ja größtenteils Wasserstoff sein und nicht mehr Erdgas. Und da gab es ja den Streit darum, inwiefern die zukünftigen Wasserstoffnetze jetzt entflechtet werden von den bestehenden Gasnetzen. Und hier ist jetzt die Position letztendlich der EU-Energieministerinnen, dass hier diese eigentumsrechtliche Entflechtung schon die Standardlösung sein soll, aber es eben auch möglich sein, hier den Independent Transmission Operator, also im Konzernverbund unter bestimmten Bedingungen zuzulassen. Das war eine wichtige Forderung hier aus Deutschland, also insbesondere aus der Gasbranche. Es gab hier auch Stellungnahmen, dass man dies positiv gesehen haben, aber zum Beispiel VKU zeigte sich eher enttäuscht. Es ging ihnen nicht weit genug. Also es gibt jetzt keinen Termin mehr für die eigentumsrechtliche Entflechtung. Vorher in dem Entwurf der EU-Kommission war noch das Jahr 2031 genannt. Aber es ist jetzt nicht direkt vom Tisch, nur jetzt nicht mehr diese harte Linie 2031. Und für die meisten Detaillierungen gibt es jetzt eine Übergangsfrist bis 2035. Und auch Wasserstoff, der 70% weniger CO2 beinhaltet, sozusagen bei der Herstellung, als jetzt grauer Wasserstoff, soll eben unter diese Richtlinien fallen. Zum Beispiel Wasserstoff, der aus Kernenergie hergestellt wird. In dem Zusammenhang wurde auch nochmal der Gasnotfallplan verlängert. Der wäre jetzt entsprechend ausgelaufen. Und hier wird auch vorgesehen, dass weiter Gas eingespart werden soll, und zwar 15% etwa, um auch sicher durch den nächsten Winter zu kommen.
Das Europäische Parlament hat ja schon seine Position dazu festgelegt. Und ich meine, Sie hatten diese eigentumsrechtliche Entflechtung nicht mehr so scharf drinnen stehen. Also jetzt steht ja der Trilog an zwischen Parlament und Ministerrat. Und hier wird sich dann nochmal zeigen, wie sich das am Ende dann ausgestaltet. Die EU-Erneuerbaren-Richtlinie, auch RED3 genannt, hat diesen Trilog jetzt durchlaufen. Und die Woche gab es eine Einigung zwischen Parlament und Ministerrat. Und was ist rausgekommen? Also, das Ziel für erneuerbare Energien in Europa wurde verschärft von 32,5 auf 45% im Jahr 2030. Also hier geht's nicht um den Strom, sondern um den gesamten Energieverbrauch. Wir sind aktuell bei ca. 20% und jetzt innerhalb von 7 Jahren müssen wir laut diesem Kompromiss auf 45% kommen.
Und das ist wirklich ambitioniert. Also wir sind ja so ein bisschen dran gewöhnt an die Steigerungsraten aus dem Stromsektor, wo wir gut vorankommen, wo wir in Richtung 50% in Deutschland zumindest marschieren. Aber wenn man auf die anderen Sektoren guckt, unsere Sorgenkinder, wie sie immer genannt werden, Gebäude und Verkehr, da passiert halt relativ wenig. Und deswegen ist hier eine Steigerung in Summe über alle Sektoren von 20% auf 45% innerhalb von 7 Jahren gigantisch. Also das wird wirklich spannend, wie wir das in Summe schaffen, wenn wir hier entsprechend mit der Geschwindigkeit den Gebäudesektor und den Verkehrssektor transformieren müssen, weil wir ja wissen, wie träge insbesondere auch der Gebäudesektor ist.
Ähnlich wie bei der Effizienzrichtlinie, die dann ja auch in deutsches Gesetz gegossen wird, wird hier jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten, Jahren rauskommen, was diese Zielverschärfung auch für Deutschland bedeutet, ob man in Deutschland nochmal die Klimaziele nachbessern wird. Was steht noch drinnen? Die Genehmigungsverfahren sollen deutlich und vor allem auch dauerhaft beschleunigt werden. Hier gibt es ja schon die Notfallverordnung, die einige Beschleunigungen definiert hat. Diese Verordnung soll jetzt dauerhaft in diese Richtlinie übernommen werden. Inhaltlich steht drinnen, dass Biomasse weiterhin als erneuerbar angerechnet werden darf, Wasserstoff aus Atomstrom hingegen nicht. Wenn wir beim Thema Wasserstoff sind, soweit wie ich es verstanden habe, bleibt der Delegated Act zur Definition von grünem Wasserstoff unberührt, der ja noch auf Basis der RED II damals jetzt durch die Kommission veröffentlicht wurde. Was aber jetzt drinnen steht, sind die Quoten für diesen grünen Wasserstoff. Also beispielsweise in der Industrie muss bis 2030 der Wasserstoff zu 42% grün sein nach dieser Definition des Delegated Acts. Ich sage jetzt grüner Wasserstoff, das steht jetzt so im Delegated Act nicht drinnen, das sind RNFBOs, Renewable Fuels of Non-Biological Origin, aber umgangssprachlich sagt man hier oftmals einfach grüner Wasserstoff.
Ja, gutes Stichwort, grüner Wasserstoff. Weitere Meldung aus der EU. Und zwar hat die EU-Kommission die Kriterien für die erste europäische Wasserstoff-Auktion veröffentlicht. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja an unsere schöne Spezialfolge Rudi's Batch nachgehakt, Nummer 27 mit Kirsten Westphal, wo wir über die Initiative H2Global gesprochen haben. Also die Idee, dass man den ganzen Hochlauf damit anregt, dass man einfach bestimmte Kontingente zur Verfügung stellt, also Budgets, in dem genau, und dann sagt, okay, wer kann mir möglichst günstig dafür grünen Wasserstoff bereitstellen? Und dann hat man schon mal Wasserstoff und den kann man dann wieder der Industrie zum Beispiel zur Verfügung stellen.
Ganz genau, also da hat die Kommission jetzt die Richtlinie veröffentlicht. In der letzten Folge hatten wir schon, dass eine europäische Wasserstoffbank entstehen soll und deren erste Aufgabe wird diese Auktion sein. Und es läuft dann so ab, dass in Gesamteuropa Erzeuger bieten können. Es wird eine Gesamtfördervolumen von 800 Millionen Euro geben und es gibt ähnlich wie auch in erneuerbaren Energieauktionen in Deutschland Höchstgrenzen. Also man darf nicht mehr als 4 Euro pro Kilogramm bieten. Aber diese 4 Euro sind trotzdem interessant, weil man jetzt schon mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie teuer Wasserstoff jetzt sein wird.
Dann vielleicht eine etwas exotische Meldung noch so zum Abschluss. Und zwar haben wir auf Bloomberg die Nachricht entdeckt, dass in UK hier wohl, ja, man kann nicht wirklich sagen, der Markt manipuliert wird. Also es wird schon nach den Regeln gespielt, aber wohl absichtlich Kapazitäten zurückgehalten werden in genau diesen Knappheitszeiten, früher Abend. Und dann eben hier diese Kapazitäten in einem Nebenmarkt dann abgerufen werden, weil es eben Knappheiten gibt und hier extrem hohe Preise dann bezahlt werden. Also hier war die Rede von 6.000 Pfund pro Megawattstunde und in Summe da in den letzten Jahren gute 500 Millionen Pfund zusätzlich verdient wurden, weil sich die Marktakteure so verhalten haben. Ich denke, in Bezug auf Diskussion, Marktdesign, was ja auch die aktuellen Folgen von Redispatch sehr dominiert, ganz interessante Meldung und auch die Diskussion hinsichtlich Gaming, Inkdeck, all dieses, was uns auch letztes Jahr sehr beschäftigt hat, ganz interessant, was passieren kann, wenn man eben verschiedene Märkte nebeneinander stellt und dann Akteure hier sich selbst optimieren können, indem sie vorsätzlich Kapazitäten zurückhalten.
Dann haben wir noch eine Nachricht aus der praktischen Umsetzung der Energiewende. In Mannheim wird eine sehr große Wärmepumpe installiert, nämlich eine Flusswärmepumpe. Die soll dazu dienen, das Fernwärmenetz ja grün zu machen. Bis 2030 möchte Mannheim sein Fernwärmenetz komplett grün haben. Die thermische Leistung dieser Wärmepumpe beträgt 20 Megawatt.
Ja, sicherlich ein ganz wichtiger Bestandteil, nicht nur die Wärmepumpe im Einzelgebäudebereich einzusetzen, sondern diese Großwärmepumpen dann auch für die Fernwärme zu nutzen oder sogar Großwärmepumpen mit Hochtemperatur im Bereich der Industrie, hatten wir ja auch schon die ein oder andere Meldung. Und da passiert momentan relativ viel. Da kann man auch hoffen, dass man da technologisch und auch kostenmäßig wahrscheinlich noch einiges in den nächsten Jahren sehen wird, dass das ein wichtiger Bestandteil der Wärmewende wird.
Sehr schön, dann haben wir zum Schluss noch ein paar Veranstaltungstipps dabei.
Genau, als erstes würden wir gerne auf die Berliner Energietage hinweisen. Immer viele verspannende Sessions, geht mal auf die Seite, ist in den Shownotes verlinkt. Dort sind wir von der FFE auch in mehreren Sessions vertreten. Als erstes zu nennen die Veranstaltung zu den Energieeffizienznetzwerken, wo wir auch uns in der Arbeitsgemeinschaft Energieeffizienznetzwerke engagieren, wird durchgeführt gemeinsam mit der Geschäftsstelle der Energieeffizienznetzwerke, die bei der DENA angesiedelt ist. einige spannende Beiträge und eine Session gibt es auch von TransHide, wo wir Trends4In vorstellen, hatten wir hier auch ja schon in ReDispatch thematisiert. Das Ganze passiert parallel zur eWorld und zwar ist dann Berliner Energietage eWorld in dem Zeitraum 21., 22., 23., 24. Mai in der Woche. Und was natürlich noch viel spannender ist, sind die Energietage der FFE. Die finden jetzt dann im April statt, vom 25. bis 28. April mit verschiedenen Veranstaltungen. Also man kann sich dort auch für einzelne Tage noch anmelden. Wen das interessiert, Anmeldelink in den Shownotes verlinkt. Würden uns freuen, euch dort zu treffen und in den Dialog zu kommen.
Haben wir wieder was gelernt? Haben wir was gelernt.